Die Bibel, vielleicht das faszinierendste Buch, das je erschienen ist. Eine unglaubliche Vielfalt an Geschichten, an Ereignissen, an Briefen, an was auch immer zwischen zwei dicken Buchdeckern. Und das Faszinierende an der Bibel ist ja, dass das ja nicht einfach nur irgendwelche Texte sind, die irgendwie mal zusammengestellt worden sind und die man liest und dann ist gut, so wie das mit manchen Büchern der Fall ist, sondern dass das ja Texte sind, die, egal wie oft man sie liest, einen immer wieder herausfordern, begeistern, ermutigen, zurechtweisen, was auch immer. Und wir irgendwie spüren, Gott selber redet durch sein Wort zu uns. Um die Bibel wird es heute Abend gehen, in unserem ersten Plenumsvortrag. Und der Vortrag, der kommt von einem Mann, der sich wirklich mit Büchern gut auskennt, weil er hat schon ganz, ganz viele Bücher geschrieben. Ich habe nochmal geguckt, unglaublich viele. Und da ist der ein oder andere Bestseller dabei und von daher sind wir gespannt, was er uns heute Abend zur Bibel zu erzählen hat, zum Thema Wir sind Bibelbeweger. Ein Schweizer, der einen Namen hat, der, wenn man nicht so richtig aufpasst, sehr schnell ins Englische abdriftet. Zum Englischen kommen wir gleich nochmal. Jetzt begrüßen wir ihn erstmal hier bei uns auf der Bühne. Herzlich willkommen, Thomas Harry.
Danke.
Thomas, schön, dass du da bist und ich habe es jetzt gerade schon wieder, obwohl ich es mir gesagt habe, ich darf es nicht sagen, ich habe wieder Thomas Harry gesagt.
Es klingt schön.
Nein, es ist dieses Englische, aber eigentlich muss man, wie sagt man es eigentlich richtig, Thomas Harry, eigentlich Harry, oder?
Harry.
Wie?
Harry.
Harry, aber ich dachte,
nicht Harry, Harry.
Harry. Oh Mann, vielleicht also, kann ich nochmal Nachhilfe bei dir.
Aber ich kann dich insofern beruhigen, dass meine Vorfahren tatsächlich Schotten waren.
Okay.
Also du kannst Harry.
Das heißt, ich kann Harry, Thomas Harry. Ich meine, es passt ja auch. Wir sind ja hier in Baden-Württemberg und wir alle kennen ja, oder manche von uns, ich weiß nicht, ob du sie auch kennst, unsere Landesregierung hat letztes Jahr eine einmalig geniale Werbekampagne inszeniert. Baden-Württemberg ist nämlich The Land. Ich merke schon an deiner Reaktion, das zieht total. Du überlegst schon, ob du nicht in The Land ziehen
solange
solltest.
Solange das ist nicht The Promised Land heißt.
Ja, nein. Naja, jedenfalls, Thomas Harry in The Land, das passt ja schon mal ganz gut, aber lass uns über wichtigere Dinge reden, über die Bibel. Wann hast du in deinem Leben entdeckt, der du ja Bücher liebst, dass die Bibel im Vergleich zu anderen Büchern irgendwie ein besonderes Buch ist?
Ich bin mit etwa 17 Jahren auf diesen Weg des Glaubens geraten, muss ich fast sagen, ungesucht. Und anfangs war das noch dieser Zugang nicht da. Man sagte, die Bibel sei wichtig, aber sie hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Und dann hatte ich aber einen Freund, der sich oft mit mir getroffen hat, der hat mit mir die Bibel gelesen und da begann so etwas. Und dann noch einmal in meinem Studium, da kam dann die Begeisterung für die Bibel.
Und gibt es so eine Geschichte oder ein Vers, eine Begebenheit, einen Abschnitt in der Bibel, der dich, obwohl du ihn vielleicht schon 100.000 Mal gelesen hast, immer wieder aufs Neue fasziniert?
Ja, also ich unterrichte Neues Testament bei uns in Aarau am Seminar, wo ich unterrichte seit 1994. Und immer das, was wir gerade behandeln, dieses biblische Buch, finde ich das Beste überhaupt. Und dann merke ich, gehe zum nächsten, ja nein, das ist wirklich auch. Aber es gibt eine Aussage aus dem Hebräerbrief im 7. Kapitel, wo etwas heißt, das mich wirklich, ja wenn ich jünger wäre, würde ich sagen, das mich flasht. Im Sinne von, da heißt es, dass diejenigen, die zu Gott kommen, jederzeit gerettet werden können, weil Christus für immer lebt, um für sie einzutreten. Und das finde ich etwas so unglaublich Berührendes, dass gerade jetzt ja stattfindet, Christus lebt im Himmel, er dreht nicht Däumchen, er tritt für uns ein. Für mich, für euch, dass ihr mich überlebt, für mich, dass ich euch etwas Gutes geben kann, er tritt für uns ein. Also es ist eine unglaublich mutmachende Perspektive für mich.
Cool, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und jetzt den ersten Vortrag hältst zum Thema Bibelbeweger. Gottes Segen dir und die Bühne gehört dir.
Dankeschön. Da oben kommt jetzt ein Countdown, der mir sagt, dass ich eine Stunde Zeit habe. Ich musste zweimal nachschauen, stimmt das wirklich, habe ich eine Stunde Zeit? Das habe ich sonst eigentlich nur in Paraguay bei den deutschsprachigen Mennoniten. Die können auch ewig zuhören. Oder in Afrika. Denn bei uns in der Schweiz, wenn ich irgendwo bin, vielleicht weil man mich so gut kennt oder vielleicht ist es auch allgemein so, sagt man immer so höchstens eine halbe Stunde. Und mein ideales Maß, wenn ich eine Predigt halte, ist immer etwa 35 Minuten oder manchmal auch 40. Das ist so beim Vorbereiten, ich komme immer auf diese Zeit. Ich versuche es kürzer zu machen. Manchmal habe ich nämlich nur 20 Minuten und ich komme immer auf diese 35 bis 40 Minuten. Und ich leide dann immer, wenn ich merke, ich darf ja gar nicht. Es ist mir schon vorgekommen, dass schon die Band vorne zu spielen begann, während ich noch redete. Und jetzt habe ich eine Stunde. Und jetzt könnt ihr euch ja ausrechnen, wo wir landen. Nein. Es ist eine Ehre, dass ich eine Stunde Zeit habe und es ist mir auch eine große Verantwortung. Und ich bin ein Mensch, der dann immer noch mal hin und her überlegt, kann ich das so sagen, darf ich das so sagen? Du kennst ja die Leute gar nicht, du weißt gar nicht, wo sie stehen. Es ist mir auch diesmal etwas Seltsames passiert. Ich hatte dieses Thema Bibelbeweger ja vor 2 Jahren schon bekommen und habe es dann wieder ruhen lassen, bis das dann klar war, hier findet wieder dieser Kongress statt. Und dann habe ich einfach mal vorbereitet und dachte dann nachher, jetzt musst du noch mal nachschauen, was du eigentlich für ein Thema hast. Ich wusste schon Bibelbeweger, aber damals hat mir Steffen Kern eine Beschreibung geschickt, was er sich wünscht, dass an diesem ersten Abend kommt. Und ich ganz erschreckt schaute dann da nochmal nach, oh, hoffentlich geht das nicht in eine total andere Richtung. Und wenn ich es richtig verstanden habe, was er mir geschrieben hat, dann glaube ich, passt das. Wenn ich jetzt heute Abend auch immer wieder mal diejenigen unter uns direkt anspreche, die einen teilzeitlichen, vielleicht auch einen vollamtlichen Dienst haben, dann bitte ich all diejenigen, die das nicht haben, dass sie nicht denken, das geht mich jetzt gar nicht an, sondern ich hoffe, dass ihr es in einer doppelten Weise hören könnt. Dass ihr es hören könnt im Blick auf das, was ich betone, im Blick auch auf Hauptamtliche. Und ich hoffe, dass ihr es aber auch adaptieren könnt für euch ganz persönlich, in dem Maß, wie es für euch adaptierbar ist. Und ich hoffe, dass es auch euch Mut macht und eine gute Weisung gibt. Nun, Bibelbeweger ist mein Thema und für mich war relativ schnell klar, als ich darüber nachdachte, was bringe ich euch, dass ich nicht so sehr das Bewegersein betonen kann, wenigstens nicht am Anfang einer solchen Konferenz, sondern um Bibelbeweger zu sein, das ist ja eigentlich eine Art Ergebnis von etwas. Nämlich das Ergebnis davon, dass wir von der Bibel Bewegte sind. Anders geht das ja gar nicht. Und dann ist es ja auch nicht gedacht, dass wir Bibelbeweger sind, dass wir irgendwie die Bibel herumbewegen, sondern dass wir eben als Bewegte andere Menschen bewegen können in unserem Dienst, den uns Gott gegeben hat. Als Bewegte. Was heißt das? Und darum geht es mir heute und dann auch morgen noch einmal in diesem Teilplenum, wo ich das nochmal vertiefen möchte, wo ich heute schon eine Schneise schlage. Ich möchte zuerst 2 Dinge sagen, die ich nicht für geeignet halte, um ein von der Bibel bewegter Mensch zu sein. Ah ja, kann man ja auch noch weiterschalten. So, also 2 Irrwege auf dem Weg, ein von der Bibel bewegter zu sein, um aufgrund dessen ein Bibelbeweger zu sein. Und die erste Verzerrung, die hat mit Hunden zu tun. Wer von euch hat einen Hund? Es sind gar nicht so viele. Ein paar wenige, die haben einen Hund. Ich frage dich, der du einen Hund hast, wer hat das Sagen? Du, sie oder der Hund? Ich hoffe, sie. Bei uns in der Schweiz ist es für Hundehalterinnen und Hundehalter Pflicht, dass sie einen Hunde-Welpenerziehungskurs besuchen. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so ist. Das muss jeder Hundehalter, jede Hundehalterin tun. Warum? Weil Hunde lernen müssen zu gehorchen. Nicht der Hund soll das Sagen haben, sondern eben das Herrchen oder das Frauchen, je nachdem halt. Weshalb haben Menschen Hunde? Nun, in der heutigen Zeit, mir sagen viele Menschen, Hunde sind tolle Begleiter. Das sind Freunde. Dann einige haben Hunde, damit sie rauskommen und sich bewegen. Hunde sind auch Tröster, denn sie fühlen oft, wie es dem Menschen geht, mit dem sie da unterwegs sind. Das gilt übrigens auch für Katzen. Mein Vater, vor einem halben Jahr gestorben, hat in den letzten Lebensjahren eine für ihn sehr schmerzhafte Gürtelrose mit sich herumgetragen und er wurde sie nicht mehr los. Und wenn er sich hinlegte auf das Kanapé, ich weiß nicht, auf das Sofa, sagt ihr, glaube ich, wenn er sich hinlegte auf dieses Sofa, dann kam Fritz. Fritz ist ein alter Kater. Und Fritz legte sich genau auf diese Stelle bei ihm auf der Seite, wo ihn diese Nerven so Schmerzen bereiteten. Und er legte sich genau dort drauf, immer, jeden Tag. Und wenn Fritz das tat, dann ging es meinem Vater gut. Dann hatte er keine Schmerzen. Und wir waren sehr erstaunt. Diese Katze scheint etwas gespürt zu haben. Und Hunde tun das auch. Deshalb gibt es ja extra dafür ausgebildete Therapiehunde. Hunde sind Beschützer, Hunde sind Wächter. Sie bellen, wenn Gefahr droht, zum Wohl ihres Herrchens oder Frauchens. Wichtig aber ist, dass Hunde gehorchen. Keine Angst, ich rede nicht die ganze Stunde über Hunde, aber es hilft mir, das einzuführen. Und wir kennen ja wahrscheinlich die wichtigsten Hundebefehle. Sitz, aus, nein, je nachdem, wen er gerade beißt. Platz, so, diese Befehle. Wenn Hunde brav sind, dann gibt es Belohnung, da gibt es Streicheleinheiten, es gibt Hundecracker und es gibt Gassigehen. Und nun kommt es, worauf ich hinaus will. Manchmal gehen Christen mit der Bibel um wie mit einem Hund. Sie lieben sie, aber sie haben das letzte Wort. Die Bibel untersteht ihrem Kommando. Und diesen Vorwurf, den erheben ja schon seit langem besonders bibeltreue Kreise gegenüber der liberalen Theologie. Und sie sagen, diese Theologen würden die Bibel nach ihren akademischen Prämissen relativieren, indem sie sagen, ja, dieses Wort kommt nicht von Jesus ursprünglich. Das wurde da irgendwie reingeschmuggelt, das haben irgendwelche Christen dann später so in die Evangelien eingebaut. Und ja, dieser Paulusbrief hier ist übrigens auch kein Paulusbrief, das war jemand anders, das waren seine Schüler und ja, und dann kann es dann so weit gehen, dass man sagt, und weil das so ist, kann man das, was hier steht, auch gar nicht so richtig ganz so ernst nehmen. Und manche dieser steilen Aussagen in der Bibel, die sind zeitbedingt und sie haben uns nicht mehr viel zu sagen. Da spricht einfach die damalige Kultur zu uns. Und das ist eine Katastrophe, rufen dann viele, die ganz anders über die Bibel denken, für die diese Bibel Gottes Wort ist, an dem sie in Treue festhalten und festhalten wollen und in Gehorsam ihr Leben danach ausrichten wollen. Und ich kann diesen Vorwurf verstehen, das sei eine Katastrophe. Es gibt eine liberale Beliebigkeit im Umgang mit der Bibel, die der Gemeinde von Jesus Christus schadet. Ja, das gibt es. Doch wer auf andere zeigt, der sollte sich genauso selber in den Blick nehmen. Ich will damit sagen, um auf das Hundebild zurückzukommen, nicht nur bei den Liberalen Gibt es diesen Umgang mit der Bibel so nach diesem Hundesyndrom, sondern es gibt sie auch bei denen, die diese kritisieren. Sie tun es anders, aber sie tun dasselbe. Was meine ich damit? Evangelikale Christen sind dafür bekannt, dass sie sich treu zur Bibel als Gottes Wort stellen. Und sie schätzen sie als Begleiterin in allen Lebenslagen. Und das ist gut. Psalm 23 für den Seelentrost. Psalm 103 für die großen Feste des Lebens. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jesus für die Sünderliebe. Paulus gegen den Verlust christlicher Werte. Und gleichzeitig aber, so kommt es mir vor, bestimmen dieselben Menschen manchmal mit einer erstaunlichen Selbstsicherheit, was die Bibel zu sagen hat und was nicht. Zum Beispiel das Bibelwort vom Nicht-Schätze-Sammeln auf dieser Erde ist dann vielleicht doch nicht oder hoffentlich nicht ganz so ernst gemeint. Man kann auch sehr gut über andere lästern und neidisch auf sie sein und sich doch im Reich Gottes wähnen, obwohl Paulus in Galater 5 das vehement verneint. Man kann Gemeinde spalten, ohne das Gericht Gottes zu fürchten, obwohl Paulus sehr ernstlich in 1. Korinther 3, Römer 16 genau davon spricht. Wen der Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Man kann inbrünstig Lieder singen und im Herzen Unversöhnlichkeit nähren, obwohl für Jesus das in Matthäus 6 ein absolutes No-Go ist. Auch wir, und ich stelle mich selber dazu, die wir scheinbar so sehr aus der Bibel leben, wir spielen manchmal die Herrchenrolle dieser Bibel gegenüber. Wir hören, was wir hören wollen. Und wir können wunderbar überlesen. Wir können heiße Aussagen ignorieren und deren Stachel gekonnt ausweichen. Also nicht nur bei den Liberalen, auch bei den theologisch Konservativen gibt es eine andere Art der Bibelkritik. Hat die Bibel oft diesen Hundestatus? Sie ist uns wichtig. Wir lieben sie. Wir schätzen ihren Trost. Sie ist unser Begleiter, wie ein treuer Hund. Aber wir haben das Kommando. Wir sagen, wo es lang geht. Und unsere sogenannte stille Zeit ist dann manchmal so eine Art Gassigehen mit der Bibel. Und mit diesem Gott, der durch sie spricht. Wir lassen beide einen Moment lang raus und beschäftigen uns mit ihnen und hoffen dann insgeheim, dass Gott jetzt so richtig zufrieden ist mit uns und sich danach wie Fifi zum Dösen wieder auf die Matte legt, sprich uns in Ruhe lässt. Ich will aber nicht so tun, als würde das auf alle zutreffen. Natürlich nicht, ich will nicht verallgemeinern, ich will auch nicht überdramatisieren an diesem Punkt. Gott sei Dank gibt es ganz viele, die von Herzen gern auf dieses Wort Gottes hören. Ich will aber nicht so tun, als wäre all unser Trachten und Wollen als fromme Christen, als wäre das immer nur von Hingabe und Selbstlosigkeit geprägt. Ich glaube, da wären wir nicht ehrlich. Zu uns selbst. Ich wäre nicht ehrlich zu mir selbst, denn ich zumindest kenne diese Neigung, mir Gott auch dienstbar machen zu wollen. Und manchmal merke ich das, manchmal nicht. Wahrscheinlich öfter nicht, als ich denke. Also wer mit der Bibel wie mit einem Hund umgeht, der behandelt, und das ist der Punkt eigentlich, um den es mir geht, der behandelt letztlich ja auch Gott so. Wie wir mit der Bibel umgehen, so gehen wir mit Gott um. Ich glaube, das darf man so sagen. Für den ist auch Gott in erster Linie Seelentröster, Bewacher und Angstvertreiber. Einer, dem wir selektiv Gehorsam leisten, je nachdem, wie es so für uns aufgeht. Einer, dem gegenüber wir dann manchmal doch, obwohl wir es nie so sagen würden, das letzte Wort haben. Was wir mit Gottes Wort machen, machen wir immer auch mit dem Urheber dieses Wortes. Und das erinnert mich an diese provokative These dieses Theologen Friedrich Schleiermacher und des Philosophen, der sagte, es gibt Gott gar nicht. Gott ist gar nichts anderes als eine Projektion. Eine Projektion unserer Wünsche. Also in Wahrheit, wenn wir über Gott reden und nachdenken, dann denken wir gar nicht über Gott nach, dann reden wir gar nicht über Gott, sondern, Sie dürfen dreimal raten, über uns selbst. Wir reden über uns selbst, über unsere Ängste und Hoffnungen auf ein Wesen, das wir uns ausgedacht haben, und wir nennen es einfach Gott, und es soll uns helfen, unser Leben besser in den Griff zu bekommen, als wir es selbst vermögen. Wir leben also, so würde es Feuerbach sagen, gemäß diesem biblischen Wort, beziehungsweise wir drehen es um in Genesis 1, wo es heißt, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach Feuerbach würde dieses Wort heißen, und Gott und der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Das ist eigentlich seine These. Der Mensch denkt sich Gott so, wie es ihm gefällt und wie es ihm entspricht. Und als ernsthafte Christen sind wir wahrscheinlich über Feuerbach empört und sagen, also das ist so eine Frechheit, der macht mir meinen Glauben kaputt. Aber sind wir ganz ehrlich, ich vermute, er hat ein Stück Recht. Haben nicht Christen zu allen Zeiten Gott und Jesus ein bisschen so sich vorgestellt und ausgemalt, wie sie sie am liebsten gehabt hätten? Es gibt ein schönes Buch von Jaroslav Pelikan, ein Theologe. Er hat 2000 Jahre Kulturgeschichte untersucht, Kunstwerke. Wie wird Jesus in der Kunst dargestellt? Und er macht eine erstaunliche Entdeckung. Er sagt, Jesus wird in allen Epochen, seit dem Jahre Null, immer so vorgestellt, wie die damaligen Menschen in der Kunst, wird er so dargestellt, wie die damaligen Menschen ihn gerne gehabt hätten. Also da haben wir dann Christusbilder, in denen Christus ein Kriegsheld ist. Und dann kommen die, also eine Art antiker Putin. Und dann kommt so diese Zeit, wo er ein Kaiser ist. Dann kommt diese Zeit, wo er ein Fürst ist, wo er ein Humanist ist. Da kommen diese Bilder, wo er als Aufklärer erscheint, mit wallendem, blondem Haar, als Therapeut, als Hippie, als Revolutionär und als Intellektueller. Karl Barth, ein Landesgenosse von mir, er sagte, Ludwig Feuerbach hat der Kirche ein großes Geschenk gemacht. Warum? Barth sagt, er hat recht. Wir müssen an Schleiermacher nicht vorbei, sagt er, sondern wir müssen durch ihn hindurch. Und Karl Barth meinte damit zwei Dinge. Erstens, man muss ihn ernst nehmen und sagen, ja, genau das ist unsere Versuchung. Auch wir Bibellesende, fromme, Christus nachfolgende Menschen, genau das ist deine, das ist meine Versuchung, diesen Gott mir so zu machen, wie es mir gefällt, wie es mir entspricht, wie es mir wohl ist. Schleiermacher hat recht, diese Versuchung gibt es. Und dann sagt Barth, nun gehen wir aber durch Schleiermacher hindurch. Wir geben ihm nicht nur Recht, sondern wir gehen durch ihn hindurch. Wie gehen wir durch ihn hindurch? Indem wir bekennen, dass wir nur einen Ausweg aus dieser Gefährdung haben. Nur einen. Und sie trägt den Namen Jesus Christus. Er ist der Ausweg aus diesem Dilemma und aus dieser Versuchung. Er ist das Wort, sagt Barth, auf das wir hören müssen im Leben und im Sterben und diesem Christus gehorchen sollen. Damit können wir durch Schleiermacher hindurch. Wir geben ihm Recht und wir geben ihm doch nicht Recht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir gehen durch ihn hindurch. Also, es geht darum, dieses Hundesyndrom im Umgang mit der Bibel zu überwinden, immer wieder neu in unserem Leben. Auch ich muss das immer wieder neu in meinem eigenen Leben. Es gibt eine zweite Verzerrung, wenn es um die Bibel geht. Und sie hat damit zu tun, dass wir die Bibel als Schwert betrachten. Und dass wir die Bibel wie ein Schwert auch verwenden. Und das Verzwickte dabei ist, dass Paulus genau davon ja spricht im Epheserbrief, in diesem Text von der Waffenrüstung. Er sagt, wir sollen das Schwert ergreifen, das da ist, das Wort Gottes. Und ich halte das für gefährlich. Nicht, was Paulus sagt, halte ich für gefährlich, aber wie wir das hören, halte ich für gefährlich. Lass es mich erklären. Die Bibel als Werkzeug, als Waffe in meiner Hand, das heißt ja, ich reiche damit etwas. Ich besiege Feinde. Bei einem Schwert, ich habe keins mitgebracht, ich habe von meinem deutschen Schwiegervater, meine Frau ist Deutsche, ein solches Bogenschwert, so, das ist nicht ein Schwert, das ist ein, wie sagt man dem? Ein Säbel, ein Dolch, ja, also man könnte schon was anrichten damit. Damit geht es ums Treffen, es geht ums Stechen, es geht um den entfesselnden Kampf. Und so greifen gerade fromme Menschen, getreu dem Pauluswort im Epheserbrief, oft zum Bibelschwert, wenn sie mit jemandem eine Meinungsverschiedenheit haben. Dann ist es praktisch, dieses Schwert, oder? Und Corona hat es ja super gut gezeigt, wie oft wurde hier die Bibel zitiert, um denjenigen zu widerlegen, der das alles mit dieser ganzen Geschichte ganz anders sah. Das mit den Maßnahmen in der Regierung, da seid ihr ja noch viel strenger als wir Schweizer, denn wir tragen schon gar keine Masken mehr. Aber da waren natürlich auch bei uns die entfesselten Diskussionen um 2G, um 3G, das mit der Impfung, das mit dem Zertifikat und dann, dass der Staat der Gemeinde vorschreibt, was sie zu tun hat und nicht zu tun hat, was sie darf und was sie nicht tun darf. Da wurde bei uns Christen gehauen und gestochen, auch mit der Bibel. Da wurde mit Worten versucht, denen zu beweisen, die es anders sahen, wie falsch sie lagen. Hat es etwas genützt? Hat es Klärung gebracht? Hat es Hilfe gebracht, Verständigung? Hat es zu Einsicht geführt? Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Bei uns hat es das nicht. Es hat das Reich Gottes nicht heller strahlen lassen. Es hat es verdunkelt. Noch mehr Trennung, nicht nur in der Gesellschaft, auch in Gemeinden. Und ich habe es miterlebt, mehr als einmal, dass mitten durch christliche Familien hindurch ein Trennungsgraben sich auftat, der sich bis heute nicht geschlossen hat. Die Bibel als Schwert ist nie ein Klärungshelfer. Sie ist eine Waffe. Sie ist auf Zerstörung. Sie ist auf den Tod des Gegenübers angelegt. Und Sie wissen ja, man kann mit der Bibel alles begründen. Jede noch so hirnrissige Dummheit kann man mit der Bibel begründen. Sie finden ganz sicher einen Vers, der Ihnen Recht gibt. Bestimmt. Ist gar nicht so schwierig. Ist ja große Auswahl. Und man muss nun mal in die digitalen Medien schauen. Ich halte mich nicht so oft da auf, aber es fällt mir auch auf in all diesen Diskussionen, eben gerade um diese Pandemie. Wie viele mit Bibelstellen vollgepumpte Kommentare gibt es da? Diese Tastaturmonologe nenne ich sie, mit denen man nichts anderes will, als denen da draußen die Argumente zu widerlegen, den Mund zu stopfen, mit der Bibel als Waffe. Waffen braucht man im Krieg. Wo liegt die Verzerrung mit der Bibel als Schwert? Vielleicht sind Sie ein bisschen irritiert. Was macht er hier dieses Pauluswort kaputt? Das will ich gar nicht. Aber wenn wir in diesen Text schauen, in Epheser 6, Sie können das nachher tun, dann sehen wir, dass wir die Bibel nur an einer Stelle als Schwert benutzen sollen, nämlich wenn es um den Feind Gottes geht. Im geistlichen Kampf heißt es dort gegen die Mächte, Gewalten und Fürsten der Finsternis. Epheser 5, Vers 12. Und diesen Mächten gegenüber sollen wir uns mit dem Bibelschwert verteidigen. verteidigen. Nicht einmal angreifen sollen wir, verteidigen, um feststehen zu können, heißt es dort im Vers 13. Wenn die Mächte der Finsternis uns bedrängen. Die Mächte der Finsternis. Und schauen Sie, das scheint mir so wichtig zu sein, dass wir diesen Unterschied machen. Also nicht die Mitchristin, die das mit den Corona-Maßnahmen anders sieht als ich. Auch nicht dieser Mann in meinem Gemeindeverbund, der in sexualethischen Fragestellungen zu einem anderen Schluss kommt als ich. Bei solchen Kontroversen, meine ich, ist die Bibel als Schwert immer fehl am Platz. Sie ist nicht das richtige Instrument dafür. Denn das führt dazu, dass ich sie brauche für diesen Kampf. Und ich soll nicht mit der Bibel als Schwert gegen Menschen kämpfen, nur mich verteidigen gegen das Böse, die Gewalt, die Mächten der Finsternis. Was wir hier brauchen in unseren Diskussionen, die wir miteinander haben, und die können ja auch emotional sein, die können laut sein, die können schwierig sein, das stimmt, aber hier hilft uns kein Schwert. Hier brauchen wir das Wort Gottes als Licht, als meines Fußes Leuchte, als Licht auf meinem Pfad, wie es in Psalm 119 beschrieben ist. Als Orientierungshilfe, die mir hilft, den Weg so gut wie möglich zu erkennen. Wir brauchen dort in diesen unseren Diskussionen, und sie sind ernsthaft und wir müssen sie führen und sie sind nicht einfach, wir brauchen dort die Leuchtkraft des Wortes Gottes. Wir brauchen, dass sie uns Urteilskraft, Urteilsfähigkeit gibt. Und da brauchen wir die Bibel als ein Licht, als ein Wort, auf das ich höre, um Weisung zu bekommen und Weisung zu finden. Ergebnisoffen, immer wieder auf dieses Wort hören, das mich leiten will, das meine Sicht formen will, das mich verändern will, das mich prägen will, das mich manchmal auch umstimmen will in mancher Sicht der Dinge, wie ich sie gerade noch habe. Wer mit einem Schwert hantiert, ist niemals ergebnisoffen. Er ist Adrenalin gesteuert. Das gehört so zum Kampf. Und er hat nur ein Ziel vor Augen, den anderen zum Schweigen bringen. Was ist dann das Wort Gottes, wenn es kein Hund sein soll, mit dem ich Gassi gehe, einmal am Tag eine Viertelstunde? Wenn es kein Schwert ist, mit dem ich hantiere und mich gegen meine Mitchristen stelle damit? Die Bibel spricht von Gottes Wort sehr oft als einem Feuer. Ein Feuer sei das Wort Gottes. So wie es hier steht in Jeremia 23, ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr. Gottes Wort als Feuer. Feuer ist schön und Feuer ist gefährlich. Es ist schön, wenn es wärmt, wenn es tröstet, wenn es Geborgenheit gibt. Ich liebe es, das Führle, sagen wir bei uns, das Führli zu machen vor dem Haus, eine Wurst reinzuhängen, einfach abends, wenn es kalt ist. Aber ich weiß immer auch, ein Feuer ist nicht harmlos. Aber als Feuer haben es viele Menschen der Bibel in einem ganz positiven Sinn erfahren. Ich denke an die Emmaus-Jünger nach dem Tod von Jesus, wo sie desillusioniert und traurig nach Emmaus wandern. Und da gesellt sich dieser Jesus zu ihnen, ganz still, unbemerkt, läuft mit ihnen mit und sie diskutieren und sie reden. Und er erklärt ihnen, wie das ist mit dem leidenden auf und jetzt auferstandenen Messias und dass er auferstehen soll. Und da erfahren sie diese Feuerkraft des Wortes Gottes und sie sagen, brannte nicht unser Herr, als er uns die Schrift öffnete. Sehen Sie das? Schrift, und da wird etwas entfacht. Da brennt etwas. Da kommt etwas zum Brennen. Wunderschön. Aber eben, es ist ja auch nicht ganz harmlos, das mit dem Feuer. Es hat eine verzehrende Kraft. Es hat etwas Ungestümes. Es hat etwas nicht Kontrollierbares. Und es ergreift uns Schrecken, wenn am falschen Ort ein Feuer ausbricht. Und ich erinnere mich immer noch als Hätte ich es gestern gehört, immer wenn ich ein Schachterli Zündhölzli, sagen wir, also Zündhölzer in den Finger nehme und irgendwann Feuer anzündet, dann kommt immer der Satz meiner Eltern in den Sinn: Mit Feuer spielt man nicht. Mit Feuer spielt man nicht. Also es gibt eine gewisse Nähe zu dieser Gefahr, die auch vom Schwert ausgeht, wenn wir das einsetzen als Kampfmittel. So gibt es auch eine Gefahr, die mit der Bibel als Feuer auch im Zusammenhang steht. Wenn man Feuer herumschmeißt, wenn man zündelt, kann man viel Schaden anrichten. Man kann ganze Gemeinden damit kaputt machen. Man kann auch wieder Kriege entfachen, Gemeindekriege. Man kann Freunde entzweien. Man kann geistlich manipulieren, auch mit dem Bibelfeuer. Das geht. Mit Feuer spielt man nicht. Denn wer mit Gottes Wort spielt, der spielt mit Gott. Er spielt mit Gott. Denn in der Bibel wird nicht nur sein Wort als Feuer bezeichnet, sondern Gott selbst wird als Feuer bezeichnet. Und ich glaube, wir können diese beiden Dinge gar nicht so sehr auseinanderhalten, sein Wort und Gott selbst. Dieses Wort steht für Gott selbst. Mose steht vor einem brennenden Dornbusch und Gott spricht aus diesem Dornbusch, also in diesem Feuer. Spricht Gott. Und etwas später heißt es dann in der Wüste, die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Israeliten anzusehen wie ein verzehrendes Feuer. Und das wiederholt die Bibel mehrmals. Sie spricht auch von Gott als einem Feuer. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder Gott. Und das zieht sich bis ins Neue Testament. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, heißt es dann im Hebräerbrief. Feuer gibt Licht und Feuer gibt Wärme, aber es ist niemals harmlos. Es hat eine unbändige, wilde Kraft, die uns erschrecken kann. Und dennoch ist, wenn die Bibel über sich selbst spricht als Feuer, immer das Positive im Vordergrund. Die Orientierung, das Licht, die Wärme, die positive Kraft, die darin steckt. Und deshalb ist das unsere Orientierung, Gottes Wort als Feuer. Und ich werde gleich dazu noch zwei, drei Dinge sagen, was es für uns als Verantwortliche und als Leitende heißt. Zuvor aber eine kleine Lockerungsübung für Sie. Ich lade Sie ein, aufzustehen. Und jetzt wenden Sie sich mal zu zwei Menschen, also höchstens vielleicht drei Leute stehen zusammen. Und ich bitte euch einmal darüber nachzudenken und kurz auszutauschen. Wenn die Bibel kein Hund ist und wenn wir mit der Bibel nicht umgehen wollen, wie mit einem Schwert, wenn wir miteinander unsere Differenzen haben, was heißt das dann, wenn wir bibelbewegt Gemeinde bauen wollen? Was beachten wir dann, wenn wir bibelbewegt Jugendarbeit machen? Wenn die Bibel kein Hund ist und auch kein Schwert, das wir untereinander in Anwendung bringen. Was heißt das für unsere Seelsorge, wenn wir das bibelbewegt tun wollen, wenn die Schrift ein Feuer ist? Überlegen Sie einen Moment und tauschen Sie sich doch kurz aus. Sie können auch ein bisschen lästern über den Referenten, wenn Sie möchten und Ihnen das hilft, aber dann kommen Sie doch zum Thema. 2-3 Minuten für Sie. Noch eine halbe Minute. So, Sie dürfen wieder Platz nehmen. Und es ist so schade, dass ich jetzt nicht gehört habe, was Sie einander erzählt haben. Denn ich vermute, da waren ein paar ganz wertvolle Perspektiven dabei. Denken Sie weiter darüber nach. Ich möchte jetzt dieses Feuerbild in die zweite Hälfte nehmen. Keine Angst, es geht nicht mehr so lange, wie es schon gegangen ist. Ich glaube, dass das Bild vom Feuer, Wort Gottes als Feuer, uns, die wir leiten, die wir Verantwortung tragen in der Gemeinde oder auch in anderen Organisationen, dass uns das ganz viel zu sagen haben. Und zwar nicht so sehr, wie wir unseren Umgang mit der Bibel verstehen können, oder nicht nur darüber, wie wir unseren Umgang verstehen können als Feuer, sondern ich möchte das nochmal etwas weiterziehen, diesen Gedanken. Gottes Wort als Feuer hat auch etwas damit zu tun, wie wir unsere Leitungsaufgabe verstehen und wie wir sie gestalten sollen. Zum einen besteht unsere Aufgabe ja darin, dass wir Menschen helfen, die Bibel kennenzulernen. Dass wir sie ihnen lieb machen wollen. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum mir dieses Thema gestellt wird, um eben darüber nachzudenken. Wir wollen Menschen sein, die anderen die Bibel lieb machen, dass sie Gott begegnen. In der Evangelisation tun wir das, in Predigt, in Diakonie, in Gemeindeaufbau. Wir rufen Menschen zum Feuer, zur Bibel und zu diesem Gott, der durch diese Bibel spricht. Und das heißt also, wenn wir leiten, dann rufen wir Menschen ans Feuer. Dann laden wir sie ein, nimm Platz hier an diesem Feuer. Und wir tun alles, dass es kräftig brennt. Wir legen Brennholz nach. Wir reichen Menschen die Hand und sagen ihnen, komm, hier ist das Feuer, setz dich hier hin, hier bekommst du warm. Komm zu Christus, heißt es in den alten Missionsliedern, komm zu Christus. Lass ihn in dein Leben, damit es warm wird, damit es hell wird in deinem Leben. Wir rufen Menschen ans Feuer und sie lassen sich rufen. Gott sei Dank, noch immer, sie lassen sich rufen. Ich bin überzeugt, wo gut gepredigt wird, wo man liebevoll mit Menschen umgeht, da können sich Menschen wärmen am Feuer. Wo Gemeindebau mit Gottvertrauen, mit Herzblut gestaltet wird, dort kommen Leute. Sie kommen vielleicht nicht immer in Massen. Sie kommen nicht immer sofort. Und es kommen auch nicht immer die, von denen wir möchten, dass sie kommen. Sie wissen, was ich meine. Aber dort, wo ein Feuer brennt und wo dieses Feuer glaubwürdig wärmt und Licht gibt, da kommen Menschen, da verändern sich Leben. Und das ist wunderbar. Wo liegt denn nun das Problem? Nun, das ist zunächst kein Problem, aber es entsteht manchmal eines dabei, bei uns Leitenden. Denn wir sind manchmal so sehr mit unserem Feuermanagement beschäftigt. Wir sind so sehr damit beschäftigt, für andere Feuer zu machen und in die Glut zu blasen und Brennholz zu bringen, dass wir selber uns gar nicht mehr an dieses Feuer setzen. Wir organisieren Brennhilfe. Wir feilen also an der Predigt nochmal. Und wir organisieren kreative Formen des Abendmahls, nicht so wie immer, mal ganz anders, aber das heißt dann 2-3 Stunden mehr Aufwand. Aber das lohnt sich. Und wir gehen also den Ablauf unserer Veranstaltung oder unseres Treffens zum 4. oder 5. Mal mit jedem durch. beantworten Mails, geben letzte Instruktionen, das Feuer soll brennen, es soll die Herzen wärmen, es soll Leben verändern. Und da nimmt uns manchmal unser Feuermanagement so sehr in Beschlag, dass es uns selber gar nicht mehr wärmt, nur noch die anderen. Wir predigen Gottes Wort, wir beten, dass es Menschen berührt, und auf einmal stellen wir fest, dass es uns selber gar nicht mehr so berührt. Andere haben warm und wir frieren. Und so kann es sein, dass wir mit Klammern durchfrorenen Fingern immer noch Brennholz schleppen, hin und her eilen, verzweifelt Feuer machen für andere. Was will ich sagen? Es gibt einen funktionellen, ich weiß gar nicht mal, was richtig ist, aber einen funktionellen Umgang mit der Bibel, wie man ihn fast nur bei kirchlichen Leitungspersonen findet. Und es ist ein Nebenprodukt von etwas Gutem, nämlich, dass man eben Menschen ans Feuer rufen will, dass man Gemeinde leiten, dass man Menschen nähren will, und dafür muss man sich ja mit Feuer auskennen. Und das ist gut so, das muss so sein. Aber ich kenne viele, denen geht es so, dass sie gerade dabei, in ihrem verzweifelten Bemühen Feuer zu machen, es verlernen, sich selber am Feuer zu brennen. Und ich vermute, die letzten 2 Jahre haben das sogar noch verschärft. Denn auf einmal ging es nicht mehr nur darum, die alten, bisher bekannten Abläufe und Programme durchzuführen, sondern jetzt auf einmal mussten wir digital sein, wir mussten agil sein. Und das bedeutete mehr Aufwand und es bedeutete einfach viel Zeit und viel Kraft, um Feuer zu machen. Damit auch in dieser Zeit, wo man nicht in den Gottesdienst gehen kann, irgendwo ein Feuer brennt. Und so predigen wir Stille, Gehorsam, Gnade und Nachfolge, und wir tun es mit der Bibel. Aber in unserem bis zum Rand gefüllten Kalender findet sich kaum noch Zeit und Ort, um für uns selber durchzubuchstabieren, was Stille ist, was Gnade ist, was Nachfolge für uns bedeutet, was es für mich heißt, Christus gehorsam zu sein. Also, wir nähren andere und wir hungern dabei. Und weil schon die nächste Aufgabe auf uns wartet, unterdrücken wir den Hunger und eilen zur nächsten Sitzung. Und das ist vielleicht die größte Gefahr für alle, die leiten. Der Verlust der Fähigkeit, für sich selbst zu leben, was wir anderen so sehr ans Herz legen. Ich halte das für eine der größten Gefährdungen von Leitungspersonen. Gefährlich deshalb, weil der Verlust, der damit verbunden ist, oft nur schleichend kommt und gar nicht bemerkt wird, weder von uns selbst noch von anderen um uns herum. Es ist deshalb gefährlich, weil darunter nicht nur die eigene Nachfolge leidet, sondern früher oder später auch meine Wirksamkeit als Leitungsperson. Denn irgendwann tritt das zutage, dass Betriebsamkeit keine Menschen rettet. Betriebsamkeit rettet keine Menschen. Und eines Tages führen es auch die Leute, die wir unermüdlich ans Feuer rufen. Irgendwann spüren sie es, vielleicht sogar schneller als wir selber. Und dann denken sie, vielleicht sagen sie es auch, der redet ständig vom Feuer. Aber er selber ist kalt. Der redet von Gnade, aber er selber ist gnadenlos. Sie redet von Gehorsam gegenüber Christus, aber sie hält sich selber nur sehr selektiv daran. Sie sagt anderen, wo der Weg durchgeht, und sie kommt selber gar nicht mit. Der Verlust der eigenen Nachfolgespiritualität führt früher oder später auch zum Verlust unserer Fruchtbarkeit und unserer Vollmacht. Und damit führt es früher oder später auch zur Lähmung und Unterhöhlung der Gemeinde oder des Projekts, indem ich mich engagiere. Und deshalb ist das so entscheidend zu verstehen. Bibelbeweger müssen, ich liebe dieses Wort nicht, dieses müssen, aber in dieser Stelle muss ich sagen, auch für mich selbst, Bibelbeweger müssen von der Bibel bewegte Menschen sein. Und ich will zugleich betonen, diese Forderung darf keine Last sein. Das darf nicht noch zu allem, was wir sonst schon tun müssen, uns als Druck und Last obendrauf gepappt werden, die uns noch zusätzlich drückt. Es darf nicht diesen Geruch und diesen Gestank der Beschwernis und des Zusatzdrucks haben. Es muss nach Verheißung riechen. Es muss ein lohnendes Ziel sein. Es will ein lohnendes Ziel sein für uns. Ein erfüllendes Ziel. Eines, für das es sich lohnt, eben hier zu sitzen und darüber nachzudenken, wie kann das denn geschehen, wieder neu geschehen, auch in meinem Leben. Ein bibelbewegter Mensch zu sein, das will ein schönes Ziel sein. Oder es entkräftet sich selbst, wenn es das nicht ist. Es soll locken und begeistern, es soll den Geruch des Evangeliums in sich tragen. Denn auch wenn der Weg dorthin uns etwas kostet, es ist mit einer großen Verheißung verbunden. Und ich glaube, ich kann gar nicht so sehr das Lockende an dieser Verheißung, ich weiß gar nicht, ob mir das gelingt, das Ihnen zu vermitteln. Es ist mit dieser Verheißung verbunden, dass auch wir Leitende und wir ganz besonders von diesem Feuer gewärmt werden, dass wir das wirklich erleben, dass uns das beschwingt, dass uns das fröhlich macht, dass uns das ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, weil es geschieht. Und dann können wir das da tatsächlich und glaubwürdig bezeugen, was an diesem Feuer geschieht mit dem, der sich dahinsetzt. Und Paulus beschreibt das sehr schön im ersten Brief an die Thessaloniker, was mit dem geschieht, der sich hinsetzt. Und er beschreibt das im zweiten Kapitel in diesem schönen Vers, den ich ein paar Wochen jetzt mit mir herumgetragen habe. Und er begeistert mich deshalb, weil es eben beschreibt, was geschieht dort am Feuer. Paulus sagt, wir danken Gott unablässig dafür, dass ihr das von uns verkündigte Wort und das von euch empfangene Wort, dass ihr es aufgenommen habt. Ich sage gerade etwas zu diesem Aufgenommen haben. Als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, wirksam ist. Also das heißt, wenn wir Menschen, die wir leiten, die wir Verantwortung haben für andere, die wir Feuer machen, wenn wir dieses Wort aufnehmen, dann wird es in uns seine Kraft entfalten. Ich habe lange über diesen letzten Teil nachgedacht. Es wird in uns wirksam sein. Es wird etwas bewirken in uns. Es wird etwas verändern in uns. Es wird etwas tun in uns. Und das ist eine großartige Perspektive. Und jetzt ist mir hier ein Blatt verloren gegangen und Sie wissen ja, ich brauche mein Blatt, das haben Sie gemerkt. Da. Es braucht auf unserer Seite nur etwas ganz Kleines, damit das geschehen kann. Sie sehen es hier, dass wir es nicht bloß empfangen haben, sondern es aufnehmen. Paulus braucht hier ein ganz interessantes Wort. Es gibt im Grundtext, in dem biblischen Grundtext, zwei verschiedene Worte für etwas aufzunehmen oder zu empfangen. Es gibt so ein mechanisches Empfangen, so ich gebe dir was, ich nehme dieses Buch, ich nehme dieses Blatt hier. Und das ist eigentlich etwas Emotionsloses. Es ist rein äußerlich, rein mechanisch. Ich nehme etwas. Und es hat keine große Rolle, ob ich es nehme oder nicht. Es verändert mich nicht. Und dann gibt es eine andere Form des Aufnehmens. Und das ist, kann man am besten übersetzen mit gastfreundlich willkommen heißen. Und genau das verwendet Paulus hier im zweiten, dass ihr das Wort Gottes gastfreundlich bei euch willkommen geheißen habt. Und weil ihr es gastfreundlich bei euch willkommen geheißen habt, ist etwas passiert bei euch. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Da beugen wir uns über die Bibel als Gottes Wort, wir lesen drin und das hat mit einer Haltung zu tun. Ich heiße, was mir hier entgegenkommt, gastfreundlich willkommen. Und nicht nur dieses Wort, ich halte diesen Gott, der jetzt zu mir sprechen will, gastfreundlich willkommen. Und es gibt ja Gäste, auf die freut man sich. Und es gibt Gäste, die erduldet man. Aber hier möchte Gott und sein Wort gastfreundlich willkommen geheißen werden, beziehungsweise das geschieht ja einfach mit denen, die wir gern haben, die wir lieben, von denen wir wissen, wie gut wir es haben mit ihnen, dass man das Herz mit ihnen teilen kann, dass sie hinhören und dass sie auch etwas mitbringen. Und genauso ist ja Gott. Und genauso können wir ihn gastfreundlich erwarten, wenn wir uns in dieses Wort vertiefen und können sagen, ich bin gespannt, was er heute wieder mitbringt. Was er heute ausbreitet auf den Tisch und sagt, schau her, habe ich alles mitgebracht für dich. Freu dich dran. Gastfreundlich willkommen heißen. Und dann geschieht das Große. Das ist nur das Kleine, das gastfreundlich willkommen heißen. Und dann geschieht das Große. Dann wirkt dieses Wort in uns. Dann wirkt es, was es wirken will, was es wirken soll. Und ich glaube, das heißt für uns als Leitende, und ich werde das morgen noch etwas mehr ausführen, dann im Teilplenum, was für mich das in den letzten Jahren geheißen hat. Und wie ich das für mich zu formen und zu leben versuche, und nicht immer gelingt mir das gut. Und vielleicht ist dann da und dort etwas dabei, das auch für Sie hilfreich ist. Aber ich glaube, das möchte Gott, dass dieses Wort wirkt und bewegt und wir dann als Bewegte bewegen können. Als ganz natürliche, gar nicht mit spezieller Anstrengung verbundene Folge. Bewegte können bewegen. Und genau das brauchen wir. Und das heißt für uns als Leitende, du darfst dich ans Feuer setzen. Wir können jetzt länger darüber reden, wie schwierig es ist im protestantischen Bereich, dass es überhaupt Mystiker gibt. Also Menschen, die still sind vor Gottes Wort, die sich versenken in dieses Wort Gottes. Denn das alles klingt nach Faulsein. Er tut nichts Anständiges. Er sitzt da und will ein bisschen auf Gott hören, der soll was tun. Da sind uns die Katholiken einiges voraus. Ausgerechnet die Katholiken, die mir manchmal vorwerfen, dass sie in mancher Dinge dann gesetzlich seien oder so, oder eben der Gnade nicht so richtig trauen können. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob wir da viel weiter sind. Darum sage ich dir das zu. Ich sage es mir selber wieder zu, denn es ist für mich umkämpft. Du darfst dich ans Feuer setzen. Es ist auch für dich. Und du darfst dort sitzen bleiben. Du darfst lange dort sitzen bleiben. Du darfst dich wärmen. Bonhoeffer hat das den Theologiestudenten von Finkenwalde mit eindringlichen Worten ans Herz gelegt. Hier wäre das gewesen, hä? Du darfst ans Feuer. Ich sehe da nicht so richtig, was wie wo kommt. Aber jetzt, glaube ich, kommt Bonhoeffer. Stimmt's? Ja, Bonhoeffer hat den Studierenden ans Herz gelegt und gesagt, ihr, die ihr Gemeinde leitet, die ihr verantwortlich seid, und das waren ja so 5, 26, 27, 30 Jahre alte Junge, damals noch Männer. Du hast es nötiger, ein solcher hat es nötiger als ein anderer. Das Wort Gottes. Denn dafür ist er besonders eingesetzt. Wie sollen wir den Tag über mit Gottes Wort umgehen, predigen, unterweisen, lernen, anderer Menschen Last brüderlich, schwesterlich zu teilen, wenn wir selbst nicht Gottes Hilfe für den Tag erlebt haben? Wir wollen ja nicht Schwätzer und Routiniers werden. Wie sollen wir glaubwürdig Feuer machen für andere, wenn wir selbst das Feuer gar nicht attraktiv finden? Und es geht mir jetzt nicht darum, wieder so einen Druck, du musst mehr in der Bibel. Es geht, und wir werden das morgen sehen, es geht mir nicht um die Quantität, es geht mir um die Qualität. Aber wir können auch nicht von Quantität sprechen, das geht auch nicht. Wir werden das morgen versuchen, irgendwie sinnvoll auf die Reihe zu bekommen. Aber wir wissen, was herauskommt, wenn dieses Wort uns wärmen kann, wenn wir es gastlich willkommen heißen und es wirken kann. Ich will mit einem persönlichen Einblick schließen. Ich bin mit etwa 17 Jahren, ich habe es vorhin erzählt, zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und ich habe nach einem Jahr, in dem ich nicht wusste, was mir da genau geschehen ist, nach diesem Jahr begonnen, in der Bibel zu lesen. Und ich habe mir Notizen gemacht. Das hat man mir so empfohlen. Als ich dann später diese Notizen wieder hervornahm, da war ich, ja, wie soll ich sagen, ich war ziemlich ernüchtert. Denn was ich hier geschrieben hatte, waren lauter Predigten für andere. Und sie waren feurig. Kräftige Appelle, was sich im Leben anderer Menschen ändern sollte. So fast wie heute ein bisschen, oder? Ich hatte nur andere im Blick und was sich bei ihnen bewegen sollte. Später dann, nach meiner theologischen Ausbildung, hatte ich in kurzer Zeit meine ganze Bibelmunition wieder verschossen in meiner ersten Stelle, in der ich war und regelmäßig predigen musste, unterrichten musste, Inputs, Andachten halten musste. Und ich saß dann eines Tages ziemlich frustriert im Wohnzimmer meines damaligen Mentors, ein väterlicher, älterer Mann. Und er sagte mir, und er gab mir einen ganz altmodischen Rat, stehe eine Stunde früher auf. Lies anständig deine Bibel. Wende es auf dein Leben an. Und dann hast du immer Stoff. Und mach Notizen. Also wieder Notizen. Okay? Und das habe ich dann versucht mit großer Skepsis. Und es hat funktioniert. Ich hatte wieder Stoff. Und dann geschah aber etwas anderes. Irgendwie war diese stille Übung wieder so verzweckt, dass sie nur meinen Aktivismus wieder anstachelte. Neben Familiengründung, Engagement in einer Kirchgemeinde, sozialtherapeutische Wohngemeinschaft, das ganze Familie und daneben noch ein Job bei einem jugendlichen dynamischen Missionswerk in der Schweiz. Und nach ein paar Jahren von einem sich stetig steigenden Lebenstempo kam der gesundheitliche Kollaps und eine über viele Monate anhaltende physische und psychische Krise. Und ich war erst so ein paar Jahre über 30. Und erst in diesem schmerzhaften Aufarbeitungsprozess, den das kostete und der lange dauerte, änderte sich mein Umgang mit der Bibel. Ich beherrschte Exegese, ich wusste, wie das geht, ich kannte mich da aus, aber ich konnte eines ganz schlecht, mich ans Feuer setzen. Und ich musste es lernen wie ein Erstklässler, wie man sich ans Feuer setzt. Dass ich die Bibel eben nicht bloß brauche als Brennmaterial für mein christliches Feuermachgeschäft. Und schlagartig änderte sich der Ton in meinen Notizen auf diesem mühsamen Lernweg. Der Predigtton verschwand. Der Fokus auf andere verschwand. Ich machte immer noch tolle Entdeckungen. Ja, ich sah Zusammenhänge, aber ich hörte mehr und mehr, was Gott mir sagen wollte. Ich begann den Trost zu hören, den ich jetzt brauchte. Ich begann die Einladung zu hören, die jetzt gerade mir galt. Ich begann den Ruf zur Umkehr zu hören, den ich jetzt nötig hatte. Ich lernte mühsam, mich Gott hinzuhalten. 5 Minuten. Schrecklich. Aber irgendwann wertvoll, schön, 10 Minuten. Eine halbe Stunde mache ich nie mehr. Ja, ich probiere es nochmal. Eine halbe Stunde mich ans Feuer setzen und einfach nur Gott hinzuhalten, ohne hier eifrig Notizen zu machen und Bücher nachzuschlagen. Einfach am Feuer sitzen. Und ich merkte, wie gut mir das tut. Einen Tag. Und das wurde mir in meinem immer anspruchsvolleren Dienst als Gemeindepastor überlebenswichtig. Ich wäre sonst nicht genesen, kann ich von mir selber sagen. Ich habe es schwer erlernt, aber es hat mir mein Leben gerettet. Es hat mir mein geistliches Leben gerettet. Und deshalb habe ich dem Pastorenteam, für das ich die Verantwortung hatte, das verordnet. Ich habe gesagt, jeder von uns macht einmal im Monat einen Tag Stille, ans Feuer sitzen. Das fanden alle cool, einen Tag frei. 2 Monate später fanden sie alles doof. Ich kann das nicht. Wie mache ich das denn? Aber wir blieben da dran. Und so habe ich über all die Jahre die Bibel als Herzensnahrung erfahren und ich habe sie lieb bekommen. Und ich kann ohne sie nicht mehr leben. Sie können mir vieles wegnehmen, aber sie dürfen mir dieses Wort Gottes nicht wegnehmen, ohne dass ich nicht sein kann, nicht leben und nicht arbeiten kann. Und gleichzeitig bleibt mir das, was ich hier bei Ihnen bewerbe, umkämpft. Und damit will ich schließen. Ich kenne das Hundesyndrom. Es hockt auch an meiner Tür. Ich kenne diesen Schwertimpuls, wenn ich finde, dass irgendein anderer Christ irgendeinen Schwachsinn von sich gibt. Ich kenne die Versuchung, mir dann doch wieder mit Feuermachen für andere mich so dauernd zu beschäftigen, dass ich 1000 Gründe finde, es selber nicht mehr zu tun, nämlich mich ans Feuer zu setzen. Ich kenne das. Bis heute. Und das hält mich auf dem Boden. Aber das hält mich nicht mehr davon ab, um den anderen Weg zu ringen, dass ich am allermeisten ein von der Bibel bewegter bin und werde immer wieder neu. Danke für Ihren langen Atem.